Hören Sie nun eine Diskussion, die auf der Leipziger Buchmesse stattfindet. Und zwar geht es da um das Thema Literaturvermittlung, Literaturbetrieb und das Verlagswesen im Internet.
Wir sind ja, die hier stehen, alle auch im gewissen Sinn Literaturvermittler. Wir wollen im Fernsehen, im Rundfunk, in der Zeitung, wollen wir Leser und Leserinnen gewinnen für Bücher. Mich würde jetzt mal interessieren, weil Sie, Frau Aufermann, vorher sagten, im Fernsehen gibt es so gut wie keine Literatursendung, weil nur nebenbei gesagt produzieren wir mit dem blauen Sofa die längste Literatursendung, die es überhaupt gibt, nämlich 3 Stunden, sowohl in Leipzig als auch in Frankfurt, nur Gespräch, also das schon mal etwas sehr Außergewöhnliches.
Darf ich noch ein bisschen ergänzen? Insgesamt 34 Stunden live von der Buchmesse. Ja. Das ist wirklich 34 Stunden. Das könnte man sich fast im Guinness-Buch eintragen lassen.
Ja, 1100 Autoren saßen hier auf dem blauen Sofa. Dennoch würde mich jetzt mal interessieren, wie es bei Ihnen, Wolfgang Hagen, im Radio ist oder bei Ihnen in der Zeitung. Gibt es da so etwas wie bei uns im Fernsehen den Quotendruck? Also werden Ihre Literaturrezensionen, werden die gehört? Nehmen Sie Rücksicht darauf, wie populär die Titel sind, um mehr Zuhörer zu bekommen? Oder spielt das bei Ihnen gar keine Rolle?
Also ich bin ja sozusagen als Vertreter von Deutschlandradio Kultur hier und da spielt der Quotendruck glücklicherweise keine Rolle oder noch keine Rolle, aber ich glaube, es wird auch nicht so weit kommen. Nein, aber wenn man die Radioentwicklung insgesamt anschaut, also die Vermehrung der Kanäle und alles das, was mit dem Medium passiert ist, dann hat die Literatur es da auch schwer. Obwohl man sagen muss, gerade bei den öffentlich-rechtlichen Jugendkanälen haben die Literatur wiederentdeckt. Nicht nur über Poetry Slam und solche wunderbaren poetischen Initiativen, die man ja auch nicht vergessen darf, sondern eben auch durch sozusagen zünftige Gespräche und Kritiken, die radiophon angemessen sind. Und damit komme ich auf den Punkt. Sicherlich müssen wir sehen, dass sich die Status und die Funktion der Kritik, der Literaturkritik verändert. Also Frau Munzberg hat darauf hingewiesen, dass die unmittelbare Stimme des Lesers wichtiger geworden ist. Und das sind ja auch zum Teil nicht einfach Leser, sondern das sind Leserkompetenzen, die sich wiederum unterscheiden von journalistischen, aber auch von dem völligen Laien. Also da passiert etwas. Und das müssen wir, dem müssen wir Raum geben. Und da spielt die Interdependenz bei uns zwischen Radio und dem Online-Begleitungsauftritt eine große Rolle, wo wir viel Rückmeldung bekommen. Kritiken werden abgefragt über Podcasts, das bieten wir an. Und wir kriegen dann wieder Kommentare auch auf unsere Seiten zurück.
Es gibt es ja sogar im Zeitungswesen, gibt es ja Tests, die versuchen herauszubekommen, an welcher Stelle eines Artikels steigt ein Leser oder eine Leserin aus. Ja. Spielt das für Sie, wie heißen diese Tests?
Reader Scan.
Genau, Reader Scan. Spielt das für Sie, wenn Sie eine Literaturkritik schreiben, spielt das irgendeine Rolle, dass Sie denken, ich muss versuchen, so zu schreiben, dass die nicht aussteigen? Gut, das versuchen wir immer, aber...
Man versucht es, spielt für mich keine Rolle. Ich glaube, auch Sie werden nicht jede Minute vor der Kamera daran denken, schaltet jetzt irgendjemand um oder ab. Das geht nicht. Und wenn es um Rezensionen geht, ich weiß, wie ich selber lese, und ich lese auch nicht jede Rezension ganz. Ich finde es ganz normal, dass man auf den Anfang und das Ende guckt und einiges auch nur so flüchtig hinnimmt. Auch Bücher liest man nicht immer von Anfang bis Ende. Das ist eine seltene Form. Es gibt andere Formen, mit Büchern umzugehen, und die sind genauso berechtigt und gewinnbringend wie das komplette Lesen. Ich will ein Beispiel aus einer Regionalzeitung bringen, das liegt ein bisschen abseits von der Literaturkritik. Die haben Readerscan gemacht und die hatten einmal in der Woche Gottesdienstankündigungen aus der Region und stellten fest, die liest keiner. Daraufhin wurde die halbe Seite abgeschafft. Der Sturm der Entrüstung war so laut, dass diese halbe Seite mit Gottesdienstankündigungen wieder eingeführt worden ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für bestimmte Dinge. Ich will, wenn ich eine Zeitung lese, ein Vollangebot haben. Ich will mal ein Autorenporträt haben, aber ich will, dass die wichtigen Bücher besprochen werden. Ich will die wichtigen Konzerte, Filme besprochen haben, genauso wie ich über die Welt was erfahren will. Ich kann aber nicht jeden Artikel lesen.
Bekommen Sie denn Resonanzen auf Ihre Kritik?
Selbstverständlich von Autoren, wenn sie sich schlecht oder gut behandelt fühlen, aber auch immer wieder von Lesern. Und gerade bei der Sachbuchkritik ist es manchmal auch so, dass die Kritik so einer ersten Information dient und der Leser dann entscheidet, okay, jetzt weiß ich ungefähr, worum es damit geht, das muss ich nicht mehr lesen.
Christian, ich würde gerne, weil wir zwei sind ja alte Hasen des blauen Sofas, ich würde jetzt gerne auf das blaue Sofa und nochmal diese Besonderheit dieses Möbels kommen. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche du geführt hast, aber gibt es für dich ein Gespräch oder eine Begegnung? Weil das Schöne am blauen Sofa ist, dass man das Gespräch überhaupt nicht wirklich planen kann. Plötzlich stimmt die Chemie nicht, plötzlich stimmt die Chemie mit jemand, von dem man es nie erwartet hätte und es geht etwas los, was man vorher überhaupt nicht wusste. Das heißt, auch für uns, die da oben sitzen, ist das jedes Mal manchmal eine schöne, manchmal eine weniger schöne Überraschung. Und man hat es, obwohl man super vorbereitet ist, einfach nicht im Griff. Gibt es für dich eine Begegnung, wo du sagen würdest, ja, die vergesse ich nicht?
Ja, es gibt insgesamt drei und die erste war mit Walter Kempowski. Der sagte, das ist hoffentlich keine Talkshow, sonst komme ich nicht. Die zweite war mit Ben Becker etwas später. Er sagte, das ist hoffentlich keine Feuilleton-Kacke. Die dritte war, und das ist sozusagen etwas, was mich tief bewegt hat, weil sie genau hier auf diesem Sofa saß, das war 2006 Anna Politkovskaya. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, die Moskauer Journalistin, die wirklich mutig die Wahrheit versucht hat zu beschreiben, in Tschetschenien und in Moskau. Und sie hat sich hier ganz bescheiden präsentiert und hat gesagt, ich bin doch nur eine kleine Autorin, ich will aufschreiben, was passiert. Und ihr müsst zuhören. Und wir haben zugehört. Und kein Vierteljahr später, in der zweiten Messe in Frankfurt, blieb ihr Platz leer. Und das ist etwas, was ich nie vergessen werden kann, dass es mutige Menschen gibt, die bis zum Einsatz ihres Lebens das tun, was wir eigentlich machen müssen. Eben die Dinge beschreiben, was sie sind.
Christiane, wie erklären Sie sich, dass das blaue Sofa mit diesem altmodischen Modell, ein Autor, eine halbe Stunde Zeit, ein Buch, dass das so erfolgreich wurde, ein Phänomen regelrecht wurde?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass offensichtlich rüberkommt, dass alle unsere Journalisten gut vorbereitet sind, dass sie nicht einfach ein Buch lesen, um ein Gespräch zu führen, sondern dass sie alle mit einem Feuilleton-Hintergrund an die Sache rangehen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man merkt, dass alle mit sehr viel Herz und Blut dabei sind. Und dieser Funke scheint über die Jahre übergesprungen zu sein und er scheint auch innerhalb der letzten 10 Jahre gewachsen zu sein.
Jetzt haben Sie, Herr Krüger, vorher so schön beschrieben, man geht über eine Messe und ist froh, dass man ganz vieles nicht lesen muss und dann gibt es plötzlich der Funke, der springt. Jetzt gibt es ja immer wieder auch Verlage, die sich verabschieden von den Messen. Zum Beispiel hier in Leipzig ist es der Ammann Verlag, der zum letzten Mal dabei ist, weil er sagt, er kann diesen Schritt in diese digitale Zukunft aus vielen Gründen nicht mehr mitvollziehen, aus Altersgründen, Kostengründen, alles mögliche, Energiekraft. Das hat ja auch was sehr Trauriges. Könnte das irgendwann dazu führen, dass nicht das Buch überflüssig wird? Das haben wir jetzt gerade gesagt, wird nicht der Fall sein. Aber könnte es sein, dass das Buchmessen irgendwann aufhört zu existieren?
Ja, das glaube ich nicht. Die Attraktion von Messen haben die ganze Geschichte der Zivilisation begleitet. Das Zusammenkommen, das Handeln, das ist halt der größte Anteil sozusagen der Gemeinsamkeit. Und warum soll das durch elektronische Formen verändert werden? Man hat doch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, wir reden ja mal in 10 Jahren, haben wir doch alle gesagt, es wird nie wieder eine Konferenz geben, weil alle zu Hause am Bildschirm sitzen und sozusagen zugeschaltet werden. Man kriegt kaum ein Flugzeug irgendwo, man muss Wochen vorher buchen, weil alle ununterbrochen zu Konferenzen unterwegs sind und zu Messen. Das glaube ich nicht. Es gibt eine merkwürdige genetische Bestimmung, dass wir sehr schwer alleine sein können. Lesen, beim Lesen muss man alleine sein und trotzdem, wenn es eine Buchmesse gibt, sind das die größten Ereignisse und viele Leute kommen zusammen.
Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Literatur als Lebensmittel. Sie haben ein Buch herausgegeben, Verena Auffermann, das heißt Leidenschaften. Sie sprachen vom Herzblut, mit dem man dabei ist. Wie wichtig ist das Gefühl bei dieser ganzen Angelegenheit?
Es ist doch eindeutig, wenn wir nicht diese verrückte Passion hätten, um ein anderes Wort zu gebrauchen, würden wir alle nicht hier stehen. Denn Geld kann es ja nun mal nicht sein. Wenn man das, was wir tun, in Münze umlegt, in Euros, das darf man überhaupt nicht, auf die Idee kommen wir alle gar nicht. Wir sind davon überzeugt, oder ich bin davon überzeugt, oder ich weiß, es macht mir ein unheimliches Vergnügen, natürlich nicht immer, mich diesem Thema und diesen Büchern und diesen Gedanken hinzugeben. Und ich weiß genau, wenn da nicht ein gewisser, sozusagen auch Druck, etwas dazu zu äußern wäre, würde ich das in diesem Umfang natürlich nicht tun. Wir haben in der Tat in der Vorbereitung für diesen Buchpreis ungefähr 100 Bücher gelesen. In 8 Wochen, jeden Tag habe ich ein Buch gelesen. Das war ich kann es schlecht querlesen.
Sie lesen nicht quer.
Ich kann das nicht. Ja, wenn ein Buch 1000 Seiten hat. Aber manche habe ich sogar zweimal gelesen. Und zu Hause war also finstere Stimmung. Mein Mann hat von mir nur noch Buchdeckel gesehen und gesagt, wann hört das nun endlich mal auf? Aber diese Verrücktheit, das ist auch ein Teil Verrücktheit und das, glaube ich, trifft auch auf meine Kollegen zu. Wenn man die nicht hat, dann wird es nichts. Der Krüger hat so nett gesagt, er ist so glücklich, dass er all diese Bücher nicht lesen muss. Das ist ein Krügerwitz, von denen es viele gibt. Ich weiß nicht genau, wie viel er gelesen hat, wie viel er liest und wie er das überhaupt schafft. Aber das ist ihm natürlich zugestanden, dass er so alles ganz weich wegspült, was ihn beschäftigt und feurig macht.
Deshalb bin ich ja zur Legende geworden.
Er pflegt sie mit Erfolg.
Eine kurze Frage noch, weil Sie gerade sagen, es geht nicht ums Geld, sondern um die Passion. Aber es geht natürlich auf dem Büchermarkt immer mehr darum, dass die Bücher nicht mehr von den Verlagen verkauft werden, sondern vom Markt, das heißt von wenigen Buchhandlungen. Herr Krüger, wie war das, als Sie angefangen haben?
Vor 40 Jahren gab es noch eine Mauer, wie wir wissen. Und da gab es in Westdeutschland 2400 Buchhändler.
2400?
Ja. Und die kamen zu großen Teilen nach Frankfurt zur Messe, um dort die Weihnachtsbestellungen zu machen. Heute haben wir etwa 50% unseres Umsatzes machen wir mit einer Handvoll von Ketten.
Und, eine Handvoll heißt wirklich?
Eine Handvoll, ja, Tarif
also das
und so weiter.
5, 6
Einkäufe.
Großverlag, Großbuchhandlung.
Und das heißt, das ist eine große Veränderung. In Amerika werden 80% mit 3 Ketten gemacht. Das heißt, 3 Einkäufer bestimmen darüber, welche Bücher überhaupt in die Läden kommen. Das hat sich also sehr verändert. Und das ist ja auch unter anderem ein Grund, warum so viele Bücher ein Event brauchen, um überhaupt auf sich aufmerksam machen zu können. Denn wenn die Aufmerksamkeit da ist, dann wird natürlich auch jeder Buchhändler dieses Buch bestellen. Das hat sich geändert. Was hat sich noch geändert? Früher durfte man in Buchhandlungen rauchen.
Das stimmt, das darf man heute nicht mehr. Man darf ja noch nicht mal hier.
Und das Rauchen gehört natürlich ganz fundamental zum Lesen dazu, wie das Trinken. Trinken ist noch nicht verboten. Und was sich noch verändert hat, ist natürlich, dass in den kleineren Städten gab es früher eben 3, 4 Buchhandlungen. Jeder kannte die, es war geradezu ein Wettbewerb, ich bin bei der, du bist bei der, die ist für das zuständig und die andere für jenes. Das hat sich durch die Ketten, durch die natürlich ein großes Angebot haben, auch verändert. Das heißt, der Buchhandel als sozialer Ort hat sich auch sehr geändert.
Jetzt fragen wir nochmal zum blauen Sofa als sozialer Ort. 2 Fragen, die ich immer wieder gestellt bekomme und die gebe ich jetzt weiter an die Mutter und an all diejenigen, die sie gerne beantworten. Erstens, warum ist dieses Sofa blau? Zweitens, wie komme ich darauf?
Es ist blau, das habe ich nicht entschieden, weil dem, der es gekauft hat, und zwar in Reda-Wiedenburg, dort wo der Bertelsmann zu Hause ist, dem hat offensichtlich diese blaue oder die Signalwirkung des Blauen so gut gefallen. Und wie komme ich darauf? Ja, wir sind insgesamt haben wir ungefähr 20 Journalisten, die all die Autoren, all die Bücher sichten, die von den Verlagen zur Messe angeboten werden. Und ich komme drauf, indem ich einfach ein gutes Buch schreibe, das diese Journalisten interessiert.
So einfach ist es. Möchte noch jemand etwas zu der Frage? Ich würde gerne nochmal nachfragen zu diesen Thalia-Geschichten, weil ich das sehr oft auf dieser Messe gehört habe. Ist es richtig, dass die Buchhandlungen auch da unter Druck gesetzt werden von den großen Ketten, dass sich da etwas verändert hat? Da ist ja auch in der Süddeutschen, glaube ich, recherchiert worden.
Ich dazu, es gibt 2 Ansichten darüber. Die erste Ansicht lautet, dass diese Ketten, zum Beispiel von Thalia, ein viel größeres Angebot haben, als jede kleine Buchhandlung es haben könnte. Auf der anderen Seite ist richtig, dass natürlich diese Ketten unter enormem Druck stehen und diesen Druck natürlich an uns weitergeben müssen. Da wir alle daran interessiert sind, dass unsere Bücher verkauft werden, müssen wir uns ein Stück diesem Druck beugen. Das ist alles endlich. Solange ich lebe, ging es immer um 2%.